Hey, what's up, Catch Club? I heard your podcast. I hope you're doing well and just keep like bringing up some content in the wrestling business. Thank you very much. Grazie mille from Nova Fireball, Francesco Akira.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo hier aus dem Catch Club. Ich bin wie immer euer Dieter und begrüße euch zu einer neuen Ausgabe vom Independent Circuit. Und das mache ich nicht alleine, sondern mit meinem Tech-Team-Partner, der gerade aus dem am Flughafen noch gucken musste, als ich aus Mexiko wiederkam, ob er die Maske oder die Haarschneidemaschine da lässt. Ich weiß nicht, wofür er sich entschieden hat. Der Drew.
Buenos noches, señoritas y señores.
Guten Tag. Was geht?
Was geht? Ja, alles wunderbar. Ich habe mich dann schlussendlich doch für die Maske entschieden, weil ich kann es nicht riskieren, die eigenen Haare zu verlieren. Nur mit Glatze seht der gute Drew nicht gut aus. Von daher lieber die Maske aufsetzen.
Ich habe vom guten Drew ein Foto von 2017 gesehen. Eieiei.
Oh, ja. Immer noch ein bisschen dünner.
Von der Friese war aber Emo-Night.
War Emo-Night, ja, das ist richtig.
Ja, und wir machen hier mal weiter mit... Wir gucken uns das Neues an.
Oh ja.
Und das ist heute CMLL. Consejo Mundial de Lucha Libre aus Mexiko. Sie hatten ihre 90 Anniversary. Und joa. Aus einer vollen Arena Mexiko, aus einer gut produzierten Arena Mexiko.
So, Arena Mexiko ist so geil einfach, ne? Wirklich, also legit für mich Top 5 Wrestling Venues. Es gibt kaum was Geileres als Arena Mexiko.
Du, Arena also, Mexiko, Kulkuno, Turbinenhalle.
Ja, genau das halt, ne? In beliebiger Reihenfolge. Wie du willst, ist mir egal. Aber, also, ohne Scheiß, ne? Das Ding rappelvoll mit leicht gedunkeltem Licht und so Licht in den bisschen Mengen. Hammer. Es gibt nichts Besseres, wirklich.
Nee, ist wirklich so.
Also, das ist so geil. Das hat auch so viel einfach dazu beigetragen.
Und, mega. Und ich fand das halt auch eine bessere Produktion als bei AAA.
Total. Ich war tatsächlich immer auf dem Trip, weil CML eigentlich fast gar nichts gesehen. Ich habe dieses Jahr ein CML-Match gesehen, nämlich wo Rocky Romero den Titel von Volada Jr. gewonnen hat.
Genau, das hatte ich auch gesehen.
Und das war auch ziemlich gut. Und habe immer gedacht, so ja, ich glaube, AAA ist die Liga, die mir besser gefallen könnte, weil sie halt ein bisschen moderner ist.
Das und, auch.
Und aber ich finde, also jetzt im Vergleich zu der CML-Show und der AAA Toolmania, die wir dieses Jahr reviewed haben, fand ich die CML-Show bei weitem besser.
Ey, deutlich. Die hat auch bei Cage Match eine 8,89. AAA ist so bei 4.
Ja, also AAA, die war einfach kacke. Da haben wir ja auch drüber geredet, dass die echt nicht gut war. Ja. Ob ich jetzt eine 8,8 hier geben würde, weiß ich nicht, aber viel weiter runter würde ich auch nicht gehen. Vielleicht eine 8 oder 8,5 oder sowas kann man da
genau,
schon...
Nicht ähnlich. Wie gesagt, ich muss sagen, was ich gemerkt habe, wenn man auch vieles, so einige Wrestler oder viele Wrestler kannte man ja so, einige nicht und so auch vom Stil ist ja auch so, dass Tag Team Matches in der Regel Best out of 2 of 3 Falls sind.
Ja.
Also Tour of Three Falls Matches sind es ja in der Regel. Pack-Matches oder Multi-Man-Matches. Da muss man sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Da
musst du dich dran gewöhnen. Und hier fand ich es ein bisschen befremdlich, weil für mich war das so in meinem Kopf, okay, alle Matches sind Tour of Three Falls. Aber du hast ja dann halt so zwischendrin immer so ein paar, die das halt nicht sind. Und ich finde, gut, das liegt natürlich wahrscheinlich auch zum Teil an der Sprachbarriere, aber es wurde halt nie so klar 100% kommuniziert. Das hast du erst im Matchverlauf gemerkt. Was ist jetzt davon Tour of Three Falls und was nicht?
Naja, ich fand zum Beispiel, also dass der Opener das nicht war, das hast du halt nicht gemerkt. Die Singles-Matches waren ja alle One-Fall.
Ja, genau.
Und nur das das letzte Tag Team Match war halt kein Dings. Und die anderen drei Multiman Matches, die wir hintereinander hatten, die waren ja alle Tour of Three Falls. Und ich merke halt, du musst dich da teilweise richtig konzentrieren.
Ja.
Beim Gucken. Und das fiel mir auch tatsächlich, ehrlich gesagt, manchmal ein bisschen schwer. Aber ich kam dann irgendwann rein. Nee, weil ich hatte auch das Ding, boah, Tour of Three Falls, dann geht ja jedes Match 30 Minuten gefühlt.
Ja, genau, das war auch so meine Befürchtung, so ein bisschen.
Und schon mal vorab, Drew und ich haben zwei verschiedene Versionen gesehen.
Ja, stimmt.
Du hast eine Version gesehen, die ging knapp 4 Stunden, meine ging 3 Stunden. Bei mir wurde ein bisschen was gecuttet, aber auch nur am Ende tatsächlich. Und an den Entrance teilweise. Und nur bei einem Match am Ende wurde was weggecuttet. Soweit ich es erkennen konnte. Und ja, damit ihr Bescheid wisst. Da starten wir jetzt auch in den Opener.
Yes.
Das ist dann nämlich MLL World Women's Tag Team Title. Vakant. Der wurde neu ausgekämpft, neu eingeführt. Und es traten an Stephanie Vankier und Zeuxis. Zeuxis? Wie heißt sie?
Zeuxis.
Zeuxis. Gegen Las Chicas
Las Chicas Indomables.
Indomables. Eieiei. La Rojita und Luvia. Das krieg ich hin. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Sehr starker Opener.
Ja, würde ich mitgehen. Ich habe auch gedacht, so, okay, ja. War ja auch, glaube ich, das einzige Women's Match auf der Card.
Genau.
Also CMLL wird auch von Tony Khan gebucht, kleiner Scherz. genau, sind die World Women's Tag Team Title, die auf dem Spiel standen. Hier das ganz das Besondere, dass beide Teams sind Tag Team Champions gewesen. Die, oder waren es zu dem Zeitpunkt noch, nämlich Zeuxis und Stephanie Vaquer waren die Occidente Women's Tag Team Champions. Und, also die Occidente aus der Occidente Region und die Chicas Indomables. Die Indomables, das sind die Mexican National Women's Tag Team Champions. Mhm. Also hat man quasi darum gekämpft, um das Gürtelset quasi abzugraden.
Yes.
Wenn man so will. Finde ich dann auch ganz okay, dass man dann sagt, okay, wir lassen halt dann quasi, wie heißt es, die anderen beiden, also die eh schon Champions sind, kann dann um die World Tag Team Titel halt dann quasi antreten, so ein bisschen. Dann hast du halt wirklich so das beste Women's Tag Team in der CMLL.
Mhm.
Finde ich dann eigentlich okay, dass man es so löst.
Ist auch gut.
Und, ja, Match war gut. Entschuldigung, Sekunde, ich muss gerade einen Schluck trinken.
Ja, Match war gut auf jeden Fall, wie du sagst.
Auch ein bisschen überraschend, wie du gerade schon angedeutet hast.
Und vor allem, so das ging dann, also das hatte einen guten Fluss, das ging 13 Minuten. Da waren keine Botches so. Was mich überrascht hat, plötzlich so Dives nach draußen. Spanish Fly vom Top vom April nach draußen. Also, die haben halt alles gegeben.
Die haben alles gegeben. Das ist auch ein bisschen überraschend, glaube ich. Also, zumindest ist das die Erklärung, die ich mir jetzt gerade zusammenspinne, warum es für mich überraschend ist. Du hast halt leider mit wenigen Ausnahmen keine richtigen High-Flying Women's Wrestler. Also zumindest im. Ja. Ich sag mal, in der westlichen Welt, in den USA, in USA, Europa und sowas halt. Und deswegen ist es halt total, also nicht befremdlich wäre jetzt zu viel gesagt, aber es ist total überraschend, dann einfach so Leute zu sehen, die sowas, also Wrestlerinnen zu sehen, die sowas halt machen. Und das hat so ein bisschen geflasht, finde ich.
Ja, komplett. Also da stimme ich hier auf jeden Fall zu, das ging mir ähnlich.
Und Match ging gut ab. Holy shit, wie gut Stephanie Vaquer ist. Die gehört eigentlich auch ins US-Wrestling, also nicht Mainstream, aber irgendwie ins US-Indie-Wrestling oder sowas. Alte, besorg dir mal ein Visa.
Jo. Besorg dir ein Visa, trifft's ganz gut.
Besorg dir ein US-Visa. Ich glaube, dann könnte die ganz gut abgehen.
Ja, also ich guck, die war letztes Jahr bei Ice Ribbon.
Krass,
Und bei TJP?
Ah, bei TJP auch, ach, krass.
Zendai Girls, Ice Rim, Kollega Pro.
Ja, nice.
Und das Krasse ist, die wrestelt auch erst, die hat jetzt 250 Matches, die wrestelt, oh, schon 14 Jahre, okay.
Ja, gut. Ja, krass.
Wurde trainiert von Ricky Marvin.
Ricky Marvin ist einfach der fucking Man. Ich hab letztens, ganz kurz mal, um ein bisschen abzuschweifen, da hat, ich denke, du kennst den, aber falls ihr den Twitter-Account nicht kennt, Puro Resoflosion.
Bester Mann.
Bester Mann, der halt viel auch über Puro und so macht, der hat letztens auch einfach ein GIF, glaube ich, gepostet oder ein Clip von Ricky Marvin. Ich habe einfach nur geschrieben, das gequotet ist einfach, Ricky Marvin ist der fucking Man. Dass der Typ ist irgendwie nie in, also längerfristig, also dauerhaft meine ich, war ja schon mal bei Noah oder sowas, dauerhaft in irgendeine US-Indie oder Japan geschafft hat, das ist mir ein Rätsel, ey. Ganz ehrlich.
Ja, vielleicht wollte er nicht oder es liegt halt vielleicht auch einfach an. Vielleicht wollte er nicht,
ist halt auch Mexiko, da ist manches auch politisch ein bisschen, ne? Also genau. Manche Menschen, also könnte auch daran natürlich liegen. Da würde ich jetzt nicht drüber urteilen, über den Mensch Ricky Marvin, weil ich darüber nichts weiß.
Ne.
Aber Ricky Marvin ist awesome.
Komplett. Also, Ricky Marvin ist krass. Aber hat er auf jeden Fall an seine Schülerin weitergegeben.
Ja, die finde ich super. Ist auch für mich die, was heißt die beste, also auch die mir am besten gefallen hat.
Genau.
Von denen, Seuxis haben wir ja bei, beim ersten Mayan Classic gesehen, glaube ich.
Richtig.
Und da fand ich die auch gar nicht so schlecht.
Ja.
Genau. War gescheit. Genau. 280, ich glaube, das war sogar das zweite Mayan Classic.
Ja.
Ja, genau, mit Yoshi war ja. Und als Opener fand ich das tatsächlich sehr gut gewählt. Hatte ich mein Spaß mit und wie du das auch eben schon gesagt hast, so ein bisschen auch. Die Überraschung so ein bisschen, weil so jetzt nicht so großes erwartet, war mir jetzt auch nicht sicher, wie groß es oder wie sehr wird auf Women's Wrestling in der CMLL gesetzt. Anscheinend ganz gut.
Ja.
Stephanie Vaquer hat ja auch diese Woche den Singles Women's Title gewonnen von der CMLL.
Richtig.
Den World Women's Title, also von daher eine gute Frau und ja, nochmal jetzt, um wieder dann in die Show dann auch so langsam zu kommen. Match war super, hat mir sehr gut gefallen als Opener. Ich würde fast schon sagen, mit eins der besten Matches, vielleicht das zweitbeste Match der Show sogar.
Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Match. Copa Independencia Final Match. SFINGD durfte ran gegen Rodingo. Und ja. Das Match lief an mir vorbei tatsächlich.
Man hat ja auch gesagt, das ist ja auch die Copa Independencia. Man hat, glaube ich, gesagt, soweit ich das mitgekriegt habe am Kommentar und so drumherum halt, beziehungsweise was hier auch sehr geholfen hat, da haben wir auch einen großen Props an den Lucha-Blog-Twitter-Account oder den Cubs-Fan unter dem Namen kennt man ihn auch, der halt, also wenn du irgendwas über mexikanisches Wrestling wissen willst, dann ist das deine erste Stelle.
Der ist krass.
Der hat halt auch einen Bericht halt veröffentlicht, so ein bisschen im Nachhinein zu, über die Show. Hat die auch sehr positiv, sehr gelobt. Und hat gesagt, dass das, wo das so ein bisschen das ist, also das ist mit nicht CML-eigenen Wrestlern, sondern so ein bisschen mit Independent-Wrestlern, die halt so dann so ein bisschen die Chance haben, sich so einen Spot zu verdienen.
Mhm.
Und aber ich würde dir zustimmen, es ist so ein bisschen an einem vorbeigelaufen. Die Charaktere waren auch ein bisschen, na egal.
Ja.
Kann man schon irgendwie so sagen. Und hat mich tatsächlich dann nicht so krass gecatcht.
Ja. Nehme ich auch nicht. Esfinger hat halt gewonnen. Und also mehr kann man dazu nicht sagen.
Ja, das ist
richtig. Dann ging es auch schon weiter mit dem ersten Multiman-Match, nämlich Atlantis, Blue Panther, Octagon durften ran gegen El Zanitico, Fuerza Guerra und Virus. Und ich nenne dir jetzt eine Zahl, Drew. Mhm. Und du sagst mir, was mit dieser Zahl es sich auf sich hat. 382.
382? Die Anzahl an Tage, die einer dieser Wrestler Champion ist?
Das Gesamtalter aller 6 Leute zusammen.
Was? Wie alt ist das?
382. Atlantis ist 61, Blue Panther ist 63, Octagon ist 62, El Zanitico ist 73, Puerza Guerrera ist 69 und Virus ist 54.
Alter, also Virus noch der Jungsporn unter denen?
Alter, Octagon, ja, Alter.
Das ist krass, also das ist quasi das Match und das hast du halt auch ein bisschen gemerkt. Es ist... Also, wenn das bei New Japan stattgefunden hätte, dann wäre das Satoshi Kojima, Hiroshi Tensa, Togimaka gegen Tomoaki Honma und so weiter halt, ne?
Ja, aber das Problem ist, die von dir genannten sind auch teilweise alle 20 Jahre jünger.
Ja, das ist es halt, ne? Ja, das CBL ist halt, das war halt so ein bisschen das Alt-Männer-Match.
Von den Legenden.
Genau, von den Legenden, die halt... Also ich... Klar, du merkst in die Alter an, die können aber einigermaßen noch gut gehen.
Octagon ist 41 Jahre unterwegs schon, also es ist krass.
Ja, es ist schon krass. Aber Atlantis gibt's ja schon die zweite Generation, da ist ja schon Atlantis Junior am Start.
Ja, Octagon Junior gibt's ja auch, aber der hängt halt bei AAA rum. Aber ob's der Original ist, weiß man ja in Mexiko nicht.
Weißt du, wer der originale Octagon Junior ist?
Wer?
Oder war? Das ist der Typ, der im Match danach war. Das ist nämlich Samurai Del Sol.
Nein.
Samurai Del Sol war der originale Octagon Junior.
Kalisto, stimmt, ja, ich sehe es gerade.
Der war der originale Octagon, nee, oder der zweite war er, glaube ich. Und dann hat er irgendwie Morddrohungen oder Schlägedrohungen und so gekriegt von den originalen Hinterbliebenen von Octagon. Weil er halt logischerweise nicht verwandt ist mit Octagon, sondern er sollte nur halt die Maske übernehmen. Und dann hat er die halt ganz schnell gedroppt, hat sich aus Mexiko verzogen und ist zur WWE gegangen.
Ja, Alter, Mexiko, wenn ich sowas schon wieder höre. Ey,
das ist halt, ne? Also, klar, ne? Die Diskussion sparen wir uns am besten jetzt, wer wann mal welcher Mexiko war. Weil, wobei, kommen wir vielleicht im nächsten Match kurz
gemalt.
Ja, genau.
Dieses Schaubild könnt ihr nächstes Jahr beim Karat sehen.
Ja. Match war okay, war halt die Altherren-Division, ne? Was ich ganz cool fand, ich glaube, das haben sie aber nicht bei allen Matches gemacht. Okay, bei den meisten, bei ein paar Matches war es von vornherein klar. Sie haben aber hier gesagt, in dem Match, welches die Rudos und welches die Technikos sind.
Nee, haben die bei den anderen auch gemacht, tatsächlich. Ja. Immer beim Pin.
Okay, dann ist es mir nur bei den anderen vielleicht nicht so sehr aufgefallen, aber da stand auch immer bei den Entrances in der Grafik, stand immer, wer von den Technico und wer Rudo ist. Also mal kurz zur Erklärung, für alle, die es nicht wissen, Technicos sind die Faces und Rudos sind die Heels, das sind halt die mexikanischen Begriffe dafür.
Ja.
Und das finde ich sehr cool, weil gerade wenn man das vielleicht nicht so oft sieht und auch gerade vielleicht bei den Altherren, da weiß man das halt nicht so genau. Genau. Wie gesagt, im Match danach und auch in dem danach war das dann relativ klar, wer die Heels und die Faces sind.
Richtig.
Aber so, das fand ich dann ganz cool. Da wird das halt auch, das ist auch nicht so wie im US-Wrestling zum Beispiel, wo halt die Begriffe Heel und Face, das sind halt Smart-Mark-Begriffe, aber zum Beispiel in der AW-Show wirst du nie den Begriff Heel oder Face hören. Es gibt halt so bestimmte Begriffe, die wirst du nie in Wrestling-Shows offiziell hören.
In der AW-Show wirst du nur hören, mein Vater ist tot.
Ja, genau. Und dann weißt du, gut, der ist der Heel. Aber auch bei der WWE, da wirst du halt nie den Begriff Face oder Heel hören oder Kayfabe oder sowas. Da wirst du
ganz andere Sachen nicht hören, die du bei AW hörst.
Richtig, die haben ja eine ganze Liste bei der WWE, was du nicht sagen darfst. Du darfst ja auch nicht Belt und so einen Scheiß sagen, ne? Also, nee. Quatsch. Und da finde ich das halt ganz cool, dass das mir dann halt hier eingeblendet wird. Match war nichts Besonderes, aber ich fand es irgendwie dann doch ganz cool, die ganzen alten Herren da irgendwie zusammen so ein bisschen halt.
Also ich fand es halt sofern gut, weil mir dann ein bisschen meine Sorge so halb genommen wurde, weil das Match ging trotz 3 Falls, ging das nur 11,5 Minuten. Gut, länger können die nicht und dann das andere Match, die anderen zwei Matches gingen auch länger, aber das war, wie gesagt, der erste Fall wurde so nach richtiger Rudo-Art geholt.
Ja, genau.
der Ref wurde abgelenkt, dann gab es so einen Atomic Drop Sheep Shot direkt auf den Klöten und Pin. Dann wurde Octagon an mit seiner Maske am Ring festgebunden. Und dann hat Octagon Virus für den zweiten Fall gepinnt. Ja, und dann haben am Ende die Technikos auch gewonnen.
Genau. Atlantis. Okay. Ja. Was ja in Mexiko auch ein großes Ding ist, so ein bisschen halt, in solchen Matches, das siehst du ganz oft, also Genickbruch ist, was so Berichte und Zusammenfassungen von CML-Shows geht besser als Cage-Match tatsächlich. Weil die da auch mehr hart spezialisiert drauf sind, weil es da wohl auch halt viele Leute geben, die das halt gucken und deswegen da halt mehr Ahnung haben, sag ich mal. Und das ist halt ganz cool. Und was ich sagen wollte, in Mexiko ist ja auch so ein Ding, zum Beispiel, Rudo-Team gewinnt nach einem ungeahndeten Foul oder sowas halt. Das liest du halt ganz oft. Mhm. Weil es dann irgendwie, gibt halt einen Foul, also dann ne Tiefschlag oder irgendwie so Cheapshot oder sowas halt. Das finde ich ganz. Was halt ein bisschen schade ist bei diesen Tour of Three Falls, was du dir jetzt anguckst, die laufen halt leider in den meisten Fällen nach demselben Schema. Also 1-0, ja. 1-1, 2-1.
Ich hatte so auf so ein 2-0 gehofft tatsächlich.
Ja.
Mal in wenigstens einem Match.
Genau. Und man hat ja auch in CML bei den meisten Tour of Three Falls, wenn ich es mal gelesen habe, Genickbruch ist, wie gesagt, ist da auch gut, weil die haben so einen Reiter, wo du so ein bisschen so Keynotes und sowas über Lucha Libre lesen kannst. Das habe ich mir mal durchgelesen. Die sind auch, meine ich, die Tour of Three Falls bei den CML sind, es gibt immer einen Captain und die sind halt Captain Falls Rules. Das heißt, du gewinnst halt automatisch, wenn du den Captain pinnst.
Mhm.
Und wenn man das so einmal oder sowas vielleicht noch ausgespielt hätte, dann wäre das, glaube ich, ganz cool. So ein bisschen für die Abwechslung einfach. Aber man muss generell sagen, das war weniger problematisch, dieses Tour of Three Falls Ding, als ich erst befürchtet habe. Also, dann hast du drei Tour of Three Falls Matches. War dann gar nicht so schlimm tatsächlich. So, man muss sich so ein bisschen reinfinden, aber dann hat das funktioniert. Genau. Okay, wunderbar.
Wunderbar, dann geht's weiter. Sorry, Kathi hat mich gerade per WhatsApp gefragt, ob wir zu McDonald's gleich wollen.
Sehr gut.
Genau, dann ging's weiter mit dem nächsten Tour of Three Falls Match. Linz Dorado und Samurai Del Sol. Kalisto, Octagon Junior, such sie aus.
Ja, call it whatever you want.
Durfte ran gegen Soberano Junior. Und meinen Liebling seit diesem Jahr, Titan.
Ja, das war auch ganz gut, weil hier waren dann auch wieder halt Leute drin, die man halt kennt. Also Lince Dorado kennt man halt, ne? War auch schon bei der WWE, kennt man aus dem Indie. Samurai Del Sol kennt man noch eher. Also war auch ja lange als Kalisto bei der WWE und ist seit letztem Jahr, glaube ich, sogar schon, Ende letzten Jahres, glaube ich, schon halt auch wieder bei in Indies unterwegs. War ja dieses Jahr auch bei DDT.
Genau.
Und ist halt auch ein Name, kennt man halt, ne? Soberano Junior kennt man, glaube ich, auch, weil der halt, ich glaube, der ist auch bei New Japan Strong und sowas halt ein bisschen am Start.
Mhm.
Und Titan kennst du halt vor allem als neuestes Mitglied von LIJ. Und der war halt dieses Jahr im Finale von Best of the Super Juniors, wo er halt in einem fetten Match gegen Masawato abgerissen hat.
Oh ja.
Und von daher fand ich das Match auch echt gut. So, man kennt die Namen halt so ein bisschen eher. Das Match und das Match danach stand ja so ein bisschen unter dem, das Match danach vielleicht aber dann noch ein bisschen mehr, so unter dem Motto Mexiko gegen USA.
Mhm.
Fand ich aber gut, hat mir gefallen tatsächlich. Dorado und Del Sol passen gut als Team. Ja, wer hätte es gedacht halt, ne? Zwei Lucha Highflyer. Und das war sauber, das war ordentlich.
Nee, gefiel mir auch sehr gut auf jeden Fall. Und da fand ich die Falls auch ganz gut.
Ja.
So, die haben sich halt auch nichts geschenkt und da gab es viel Flippy-Action und was ich nur teilweise nicht verstanden habe, war, warum haben die immer Double-Pins gezeigt?
Ja.
Also das hat mich auch zunächst verwirrt. Wo ich dann gesehen habe, ich gehe doch ohne Double-Pin.
Ja. Wahrscheinlich so einen auf Double Pin, Tour of Three Falls, holst du direkt zwei Pins oder sowas, keine Ahnung.
War's ja nicht, ne?
Ja. Aber das stimmt, das war ein bisschen blöd. Ansonsten war es gut, hat sogar von Melzer 4,35 Sterne gekriegt. Ja gut, man kann es halt auch übertreiben, aber also, es war schon gut. Aber fast 5, da weiß ich nicht.
Du willst von Melzer, das weißt du.
Ja. Und er hätte die Show wahrscheinlich nicht mal geguckt, wenn es nicht ein Hype drum gewesen wäre. Ne? Also, man muss auch sagen, das ist krass. Es ist die 90th Anniversary, ne? Also in 10 Jahren haben sie die 100 voll.
Das, ja, in 10 Jahren hier wieder und dann macht da mein Kind noch wahrscheinlich mit beim Podcast.
Ja, vielleicht. Das wäre natürlich cool. Second Generation Dida. Und, aber das schon will. CML ist ja auch die älteste noch aktive Wrestling-Liga. Die es gibt, sogar älter als die NWA tatsächlich.
Ja.
Das ist
relevant als die NWA.
Ja, wer ist nicht relevant als die NWA, ne? Ja, ich glaube, Billy Corgan erhofft sich, dass sie wieder mehr Relevanz kriegen, wenn sie jetzt bei Tokyo Princess dabei sind.
Ja, das Problem ist, sein Publikum, ich würde mich nicht. Also, ich würde ja tatsächlich bisschen. Also, ich will ja keinem Vorurteil bereiten, ne?
Ja.
Aber ich habe schon Angst.
Ja.
Sagen wir mal so.
Ja, ist richtig, aber zu der Show hört ihr auf jeden Fall auch was von uns dann ein wenig später.
So ist es. Und
ich würde sagen, wir machen erstmal hier weiter. Ja, Titan ist awesome. Ich hoffe, dass der auch nochmal irgendwie einen Stint bei New Japan oder sowas kriegt, dass sich New Japan den irgendwie holt. Der ist halt geil, ja.
Ja, also da mache ich mir auch keine Sorgen tatsächlich.
Denke ich auch nicht. Gescheiter Dude. Jetzt letztens war ja auch bei RevPro hatte ja auch die Fantastica Mania UK Tour. Also was genau. Tours waren. Die Cuts finde ich aber lesen sich leider gar nicht so gut.
Nee. War wirklich nicht so gut.
Die waren halt sehr, okay, klar, ne? Mexikanische Style sind da halt dann viele. Auch so, ne? Multiman-Tag-Matches oder sowas. Aber wenn ich dann so eine Combo sehe, ne? So wie das wie Audaz und die beiden Knights. Gegen Lycos Gym und Sangre Imperial. Okay, ich meine, Lycos Gym passt ja irgendwie noch, weil das halt ja auch Highflyer sind und so, ne?
Ja.
Aber dann in so einem Trios-Match die Knights halt mit reinpacken in sowas, so, ja, ist dann total aklimatisch oder sowas, ne?
Ja, aber das ist halt, ne, musst du machen, weil die Knights und.
Ja.
Da reden wir wieder über ein anderes Problem.
Ja, ja, oder wenn du sowas liest wie Hikisero, Ultimo Guerrero. Und Trent Seven, Alter, also ja, was willst du von mir, ja?
Also verstehe ich nicht.
Ja, Trent Seven, der Lucha-Gott, ne, also. Ja, hör mir auf, ne?
Ja,
also,
ich sag mal so, der in Mexiko haben was gemeinsam, Zwinker, Zwinker.
Ja, 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 also der wird sich in Mexiko wohlfühlen. Ja.
Zum Glück hört uns keiner.
Ja, aber muss dann halt trotzdem nicht sein. Also, ne, Idee ist ja nett und cool. Ich hätte mir sicherlich auch überlegt, hinzufahren, wenn es nicht am Techfest-Wochenende ist. Aber dann siehst du so die Karte, ja, weiß nicht so. Guck mal, dann ist wieder das.
Ich war so, ey, du, wie cool, aber ich war so, ne, bei der Karte nie. Ah,
keine Ahnung. Wie gesagt, Idee ist ja cool, diese Leute halt überhaupt mal nach ins UK zu bringen, halt, ist ja schon eine geile Sache.
Ja, komplett.
Gibt sich RevPro dann halt schon Mühe, da irgendwie dann ihren Fans auch was Gutes zu bieten. RevPro ist halt auch, ne. Wie gesagt, was dann besser ist, ist dann persönliche Präferenz. Aber RevPro und WXW sind halt die beiden Top-Promotions in Europa, ne? Da machen wir uns nichts vor.
Nö, ist ja so.
Das und die machen da schon einen guten Job, es halt irgendwie ihren Fans eine geile Zeit zu liefern. Und das war ja auch so auf so einem Festival. Also bestimmt hat es auch eine gute Zeit oder sowas mit diesen Lucha-Dudes da, ne? Aber ja, es wirkt dann immer so ein bisschen so lieblos. Wir machen das jetzt halt, um es halt dann gemacht zu haben.
Genau.
Man weiß natürlich auch nicht, ne, CML ist ja auch eine große Liga, die ihre Wrestler alle unter Vertrag hat. Wen haben die dafür freigegeben? Vielleicht wollten sie keine größeren Leute dafür freigeben oder sowas, whatever, das weiß man ja auch nie, ne?
Nee, das ist halt richtig und genau. Also, wen wollten sie da freigeben, ist genau. Aber, dass sowas geht, ist halt, finde ich, cool. Vor ein paar Jahren wäre das, glaube ich, nicht so möglich gewesen.
Ja, das hat sich alles, das finde ich generell auch auf Japan alleine bezogen. Weil vor ein paar Jahren war das ja noch so, boah, nee, dass irgendwelche Companies zusammenarbeiten, geht ja nicht, ne? Und Das finde ich jetzt lockerer geworden. Auch New Japan, die halt viel mit anderen japanischen Companies zu arbeiten. DDT, die mit All Japan arbeiten. Ne? New Japan, die ein bisschen was mit Noah so hin und wieder machen. Das ist schon wieder deutlich offener geworden. Vielleicht auch erst jetzt so durch das ganze Post-Covid. Aber da sind alle irgendwie... Bitte? Jawohl, sie müssten. Ja, wollen sie alleine nicht mehr ziehen, leider.
Ja, ich glaube, das ist das Problem.
Ja. Und die einzigen beiden Ligen, glaube ich, die niemals zusammenarbeiten werden, sind die CMLL und AAA.
Die weiter nur zusammenarbeiten werden.
Nein.
In einem Bandenkrieg.
Ja.
Wobei da wahrscheinlich nicht mal.
Ja, aber ich glaube, also da ist wirklich. Da friert die Hölle eher zu, bevor die beiden zusammenarbeiten.
Ja, vermutlich. Also.
Aber es ist Wrestling. Sag niemals nie, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich.
Ja. Genau. Ja, wie gesagt. Ganz cooles Match.
Yes.
Und gefiel mir ganz gut. Und dann ging es auch, wie gesagt, die Rudos, also Lince Dorado und Samurai Del Sol, haben dann auch gewonnen. Und dann ging es auch weiter mit dem nächsten Atlantis Junior, Mascara Dorada und Mystico, der 12. Mystico.
Ja.
Er war Sin Cara, er war Mysticis, er war Caristico, er war Astro Boy, er war Astro Boy One, er war Dr. Caronte Junior und Komashi und er ist erst 40.
Ja.
Sie trafen auf das New Japan Team, weil das Match war unter CMLL vs. New Japan deklariert. Kevin Knight, Rocky Romero und TJP.
Ja, die haben sich ja sogar ein bisschen dann, die haben es ja dann noch mehr durchgezogen und mit Mexiko gegen USA quasi, man dann komplett in USA, Hose, Jacke und alles kamen sie raus.
So Banane, ey.
Was daran noch lustiger ist. Okay, Kevin Knight ist Amerikaner, Rocky Romero ist Kubaner und TJP ist ja eigentlich Filipino.
Das ist halt auch...
Das ist dann schon irgendwie sehr lustig. Aber gut, mit sowas ziehst du in Mexiko halt, also, DGP ist ja zumindest gebürtiger Amerikaner, ne, also von daher okay. Aber, damit ziehst du in Mexiko halt Heat, ne, also passt es dann halt auch wieder. Rocky Romero ist ja auch so ein bisschen der Foreign Heel so ein bisschen quasi da in der CMLL.
Ja, der ist ja immer noch Champion.
Genau. Und, von daher geht's klar, fand ich dann aber irgendwie ganz lustig, die da so. Und vor allem... Die drei, also das sind eigentlich halt alles New Japan-Wrestler, hauptsächlich, und sind dann halt noch teilweise woanders halt, ne? Also Kevin Knight so hin wieder noch so ein bisschen bei Impact. Rocky Romero macht halt von allem so ein bisschen gefühlt. Und, aber die haben eigentlich ja gar keinen Bezug zueinander, die drei.
Nee.
Also Rocky Romero ist halt Rocky Romero, der macht Rocky Romero-Sachen. Kevin Knight ist, okay, der ist auch Junior wie TJP, ist aber ja eigentlich im Tag Team mit Kushida. Als die Intergalactic Jet Setters und TJP ist ja im United Empire.
Ja, das fand ich halt auch sehr lustig, aber naja, du.
Aber es hat so gepasst und auch gerade Rocky Romero als so ein drüber Typ zu sehen, fand ich schon sehr amüsant, muss ich sagen.
Komplett war. Das Ding ist, er hat aber für mich auch die Anlagen, genau in so eine Richtung zu gehen.
Total. Das ist genau der Stick, den er machen sollte. Das passt so gut einfach. Mega gut. Ja, das andere Team sind alles Leute der zweiten Generation, beziehungsweise der zweiten Inkarnation. Denn Atlantis Junior, logischerweise der Sohn von Atlantis. Mascara Dorada ist der zweite Mascara Dorada. Yes. Und ist der ehemalige Panterita del Ring, also der Sohn von Panterita del Ring Junior, so. Also der Sohn von Panterita del Ring. Ja, und Mystico, was der alles war und ist, hast du eben schon gesagt. Also da auch ganz interessant, das ist ja generell so ein Ding in Mexiko, da werden halt so Gimmicks, ja, wenn die Leute halt verstorben, gewechselt sind, das Gimmick gedroppt haben oder sowas, das wird halt irgendwie weitergereicht, ne?
Ja, kannst du dir beim Aldi an der Kasse holen.
Ja, genau. Und kriegst noch einen mexikanischen Softdrink dazu. Umsonst und ja, aber das ist ja auch okay, ne, gerade halt, ne, in Mexiko ist das ja auch so ein Ding, da hast du halt viele so Junior, El Hijo de und sowas halt, ne, da wird halt die Tradition der Familie, ne, dann ist halt, ne, also das größte Beispiel ist ja Dr. Wagner Jr. Das ist der Sohn von Dr. Wagner, also der ursprüngliche Dr. Wagner, und Dr. Wagner Jr. ist der Sohn. Und die dritte Generation ist dann El Hijo, der Dr. Wagner Jr. Ne? So ist das halt.
Ja, der hängt halt keine Noah rum, genau.
Ja, genau. Und so ist das halt, die haben dann nicht ihre eigenen Gimmicks, sondern die tragen den Familiennamen halt einfach weiter. Und das ist halt ganz, ist gewöhnungsbedürftig. Und gerade wenn du auch das so liest, ist das dann immer so ein bisschen viel. So, El Hijo del Dr. Wagner Jr., so, ja, wie lang soll der Name sein? Ja. Na, aber das ist eigentlich so, das ist halt diese Tradition, das finde ich eigentlich ganz cool.
Ja, ich finde es super. Das, ich finde es halt auch tatsächlich sehr, sehr passend.
Und es ist halt auch einfach mit den Masken, ne, und sowas halt. Ne? Du nimmst einfach quasi das alte Outfit oder die Maske halt abgeändert vom Vorgänger und hast halt einen neuen Charakter, ne?
Genau, von daher alles cool. Ja, das war auch ganz unterhaltsames Match.
Yes.
Und wie gesagt, die haben es richtig aufgespielt. Also ich fand, in so Matches siehst du auch, wie gut Kevin Knight ist mittlerweile.
Oh ja.
Von diesen von den Amerika-Rookies muss ich auch sagen, somit der Beste.
Ja.
Was ich mich gefragt habe, wer war dieser kleine Mann mit dieser Entenmaske?
Was ist
El Hijo del Donald Duck?
Nee, das ist, ich habe seinen Namen leider vergessen, aber das ist so ein Maskottchen quasi von CML. Also Minis Wrestling ist ja auch, so ein Ding in Mexiko halt.
Genau.
Also es gibt ja so zwei, sag ich mal, so Besonderheiten, das sind halt die Minis. Wobei da, ich glaube, bei der CML sogar unterschieden wird zwischen den Minis und den Super Minis quasi, also den sehr kleinen und den ganz, ganz sehr kleinen quasi, wird da nochmal unterschieden. Und dann gibt's ja noch die Exoticos, das ist ja auch so ein besonderes Ding in Mexiko. Und das ist halt einer von dieser Truppe, das ist so ein bisschen so, ich glaube, der wrestelt gar nicht richtig, das ist so ein Maskottchen halt. Ich weiß leider jetzt gerade nicht mehr den Namen, den habe ich vergessen, aber das ist halt so ein Maskottchen, das ist dann irgendwie noch ganz lustig und passt dann irgendwie zu den dreien auch ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Und
weißt du auch nicht, wer der originale Mascara-Dorada ist?
Nee.
Das ist der Grand Metalik aus der WWE.
Ach, stimmt. Ja, klar.
Der war ja, glaube ich, sogar auch Anfang des Jahres ein, zwei Mal bei GCW.
Jo.
Und weißt du auch, warum er bei GCW war?
Warum?
Was ist der Lieblingswrestler von Brad Lauderdale? No shit.
Ja. Wundert mich nicht.
Nee, ne? Aber nochmal zum Match. Ich fand's ganz cool. Auch hier, wie gesagt, die drei in der Rudo-Rolle, das hat irgendwie gepasst gegen diese, ich sag mal, aufsteigenden Stars oder zwei der aufsteigenden Stars auf jeden Fall so von der CMLL. Und dann halt Místico. Místico ist halt, das ist krass. Bevor der zur WWE gegangen ist, war Místico einfach der größte Name irgendwie im mexikanischen Wrestling zu der Zeit.
Das war ja auch ganz krass, als er gegangen ist.
Ja, das war damals ein huge Deal, als der gegangen ist. Das war richtig groß, da erinnere ich mich auch noch dran. Und dann hat es leider nicht funktioniert. Aber so ist das halt manchmal, ne?
So ist es. Und, genau, macht aber auf jeden Fall Spaß, war auch eins der besseren Matches.
Würde ich auch sagen.
Jetzt kommen wir zum schwächsten Match der Card.
Ja.
Angel De Orio und Volodar Junior besiegen Averno und Ultimo Guerrero.
Genau, das Besondere hier, das war ein Rivielos Incredibles Match. Das bedeutet, dass in dieser Art von Matches sind immer zwei Wrestler in einem Team, die eigentlich miteinander verfeindet sind.
Genau.
Das heißt also, Angel De Oro und Volador Junior sind halt eigentlich Rivalen und hier zusammengesteckt. Genauso wie Averno und Ultimo Guerrero. Die sind halt Rivalen. Und das Besondere war hier, dass die Gewinner danach gegeneinander in einem Hair-vs-Hair-Match antreten.
Ja.
Was eigentlich ist es umgekehrt. Eigentlich ist es immer bei diesen Matches so, dass die Verlierer in einem Hair-vs-Hair-Match gegeneinander antreten. Was, also ich finde, beides macht Sinn. Also, dass die Verlierer gegeneinander antreten, macht auch Sinn, weil da kannst du sagen, okay, die haben verloren und als Strafe muss einer jetzt die Haare oder die Maske verlieren, sozusagen. Also, wenn du halt auf Nummer sicher gehen willst, musst du das erste, das zweite Match gewinnen, damit du nicht in das Apuestas-Match rutschst. Aber dadurch, dass es halt ein Rivellos der Incredibles Match ist, also wo zwei Rivalen gegeneinander sind, macht es ja Sinn, dass es die Gewinner sind, weil ihr seid verfeindet. Du willst ja im Idealfall, dass dein Gegner halt bloßgestellt wird, indem er halt seine Haare verliert. Deswegen macht es ja Sinn, dass die beiden Gewinner gegeneinander antreten.
Ja, genau.
Und für das Finish macht das natürlich auch keinen Sinn, wenn die Verlierer weiterkommen würden. Und ja, war aber das Schwächste. Man hat direkt gemerkt, das ist halt nur der Aufbau für das zweite Match dann quasi. So ein bisschen.
Ja.
Ja, es hat dann auch halt quasi damit geendet, dass Averno ist halt gegen seinen Partner geturnt.
Ja.
Hat ihn im Stich also seinen Partner, ne, in Anführungszeichen, geturnt und hat sie halt so das Match gekostet. Ja, und dann gab's halt. Also, wer braucht man über das Match eigentlich zu sagen? Es war halt relativ lahm, fand ich.
Genau, es war schwach und da ging's dann auch in meiner Version los, dass es ein bisschen gecuttet war.
Ja.
Dann ging's auch direkt weiter ins Hair vs. Hair Match, wo Loda Junior gegen Angel de Oro. Das war cool. Das, ja, wovon ich, was ich sehen konnte.
Ich glaube, ich weiß auch, warum es gecuttet wurde.
Warum?
Wenn du so sagst, Volodou Junior hat sich in dem Match ja verletzt.
Stimmt.
Der hat sich an der Schulter verletzt und der musste zweimal von Ärzten gecheckt werden, ob er halt noch weitermachen kann.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, hast du das gesehen, dass da Ärzte um ihn rumkamen oder sowas? Sonst haben sie das wahrscheinlich rausgecuttet.
Ganz kurz, beim zweiten Mal wird er kurz getaped, das hatte ich gesehen.
Okay, dann haben sie das wahrscheinlich ein bisschen halt gekürzt. In der Fassung, dann macht es ja schon wieder fast Sinn, warum man es halt gecuttet hat.
Ja.
Genau, der hatte sich da halt auch leider irgendwie relativ am Anfang ist der irgendwie auf der Schulter gelandet oder sowas bei diesem Tope da, wo der halt dann in die Barrikade donnert und dann natürlich die Schulter so voraus dann in die Barrikade ran. Und klar verletzt er dich halt dabei, ne?
Natürlich.
Und darunter hat das Match ein bisschen gelitten. Ich fand trotzdem, ja gut, Nels hat hier auch wieder 3-3 Füllsterne gegangen, ich würde nicht ganz mitgehen vielleicht. Aber ich fand's gut, weil man trotzdem so ein bisschen halt diese Intensity gespürt hat.
Genau, die hast du gespürt. Und was mich teilweise irritiert hatte, war, bei allen Matches hattest du Replays erst nach dem Match gezeigt.
Stimmt, ja.
Und hier gefühlt bei jedem dritten Move. Und ich war so, ist doch nicht vorbei? Oder ist das jetzt doch ein Tour to Three Falls Match und ich hab einen Fall verpasst? Also, da war ich kurz verwirrt.
Ja.
Aber sonst fand ich's gut und Volado hat dann im Endeffekt gewonnen.
Genau.
Und Angel hatte dann nicht mehr die Haare schön.
Genau, der hatte nicht mehr die Haare schön. Hier muss man auch sagen, ganz kurz, Entschuldigung, das finde ich, kommt hier, kam darüber und vor allem im nächsten Match. Du merkst einfach nochmal diese Herr vs. Herr-Dinger, diese Apuestas, Match Lucha de Apuestas. Die sind einfach nochmal was ganz anderes in Mexiko. Man hat das ja schon so ein paar Mal gesehen. So, bei der WXW gab's das ja auch schon mal. Oder man kennt das so aus so bestimmten Szenen oder sowas halt. Aber hier ist einfach so viel Drama, so viel Emotion da drin. Du hast einfach direkt gemerkt, das hat hier einfach einen krassen Stellenwert. Das ist zum Beispiel bei der Show. Es gab ein Titelmatch im Opener. Und der Main Event ist kein Titelmatch. Der Main Event ist kein, irgendwie dann kein krasser Multikampf, sondern das ist halt ein Apuestas-Match. Die sind halt dann mehrwertig als irgendwie so ein Titelmatch. Das sind halt die großen Big Matches in Mexiko. Und das hast du, also da hast du schon gemerkt und im Match danach hast du noch mehr gemerkt, fand ich. Okay, im Match danach war es halt auch mehr, natürlich dann nochmal Mask, was nochmal ein bisschen krasser ist. Aber das hat so, also für mich hat das irgendwie alles so ein bisschen bigger gemacht, finde ich.
Ja. Kann ich nachvollziehen und, das merkst du auch halt beim letzten Match, Mask vs. Mask, Templario gegen Dragon Rojo Junior. Dragon Rojo hat Templario noch beim Entrance attackiert.
Ja.
Und die haben sich ja nur durch die Gegend zu Beginn gebrawlt und dann halt durch die Gegend geflippt.
Ja.
Und das fand ich auch ganz gut. Ich muss aber auch ehrlich sagen, zum Ende war meine Konzentration auch da ein bisschen weg.
Ja, verständlich.
Weil, was ich jetzt sagen muss, ist, ich kann japanisches Wrestling gucken und kann den Kommentar relativ gut ausblenden, beziehungsweise Ich mag ihn, auch wenn ich nicht wirklich was verstehe.
Ja, aber der japanische Kommentar, finde ich, der trägt oft einfach zu dem Feeling bei solchen Matches dabei halt. Ne? Wenn die Kommentatoren mitschreien, den Move einfach mitschreien oder sowas, dann bist du halt drin, obwohl du es halt nicht verstehst, ne?
Ja, und das Problem ist, beim Spanischen, die schreien die ganze Zeit.
Ja, ist richtig.
Und da finde ich die Sprache auch so hektisch, dass ich das gar nicht... So Japanisches, also so das Kommentieren, das klingt so sachlich.
Das klingt sachlich. Japanische Kommentatoren, die sind halt auch ruhig. Und die schreien dann genau. Nur oder erhöhen nur die Stimme, wenn was Krasses gerade passiert. Irgendwie gerade, keine Ahnung, Lariato oder sowas halt, ne? Da wird nicht irgendwie jeder Move halt, wird geschrien irgendwie so, Hetzisa oder sowas halt, weißt du so? Sondern das ist halt, und wie du schon sagst, Spanisch ist einfach eine schnelle, hektische Sprache halt generell. Da ist halt zack, 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 zack. Da fühlt sich das so, als ob das, wenn du das irgendwie, das Match nur als... ich sag mal, als Podcast hören würdest oder sowas, oder ja. Also nur in Audioform, dann denkst du irgendwie, da passiert gerade der krasseste Scheiß überhaupt, obwohl du es nicht verstehst, weil, ne, das ist halt so zack, 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 eine schnelle Sprache einfach und Japanisch ist da halt ruhiger, bedachter halt einfach, ja. Auch wie du schon sagst, einfach Sache, es hört sich sachlicher an.
Ich glaube, könnte man Spanisch wissen was anderes, aber
ja.
Das war auch so ein Ding, wo es, was mich dann auch teilweise rausgebracht hat, ne?
Ja, klar.
Und ja, wie gesagt, Match an sich war cool. Und
ich fand's auch cool. Also vom Wrestlerischen, das Problem ist halt, das ist halt Lucha Libre. Also Lucha Libre, Klar, ist nicht nur High Flying, aber High Flying ist ein sehr großer Teil davon. Und ja. Das heißt, du hast halt dadurch, dass es halt eine reine Lucha-Card war, es ist halt nicht so was Besonderes wie, keine Ahnung. Du hast zum Beispiel eine Indie-Show und hast dann da in der Mitte der Card hast du halt, keine Ahnung, Commander gegen Rey Fénix, dann ist es halt geil.
Ja.
Aber wenn du halt eine ganze Karte voll hast, die halt ähnlich ist, dann ist halt das siebte Match irgendwie diese Art auch nichts mehr Besonderes halt, ne? Oder ja, nicht mehr.
Das hat auch so ein bisschen an meiner Konzentration tatsächlich gelitten und dadurch, dass ich auch verwirrt war mit meinem Pfeil, was ich hatte.
Ja, du bist halt natürlich dann auch. Ne, gerade sowas High Flying, das ist halt fast paced, das heißt, du musst halt immer aufpassen, weil. Blinzelst du verpasst es halt, ne? Das ist Halt cool, wenn du davon, das ist gut, wenn du davon ein Match hast, auch noch ein zweites vielleicht, aber wenn halt die ganze Karte davon voll ist, dann wird's halt schwierig, ne? Weil man auch, ne, wir alle Menschen haben einfach nur irgendwie eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne manchmal und wenn du halt so viel davon hintereinander hast, dann, ich merke das bei mir auch, dann verliert mich das, dann bin ich auch mal vielleicht ein paar Minuten länger am Handy, am Daddeln oder halt abgelenkt, das ist dann halt dann dadurch einfach halt leider.
Genau, leider und
Ich finde bei Main Event nochmal ganz kurz, der kam dann wieder ein bisschen mehr durch diese Emotionen halt. Genau. Weißt du, welches Vibes ich bei dem Match hatte?
Was denn?
Oder zumindest danach dem Match. Das war für mich auf einer ähnlichen Stufe wie bei Dragon Gate dieses Jahr, wo Diamante sich demaskiert hat.
Ja,
weil Dragon Rojo fast genauso viel geheult hat.
Krass.
Und da merkst du auch wieder, was das einfach bedeutet. Also das ist nicht einfach so, ja, ich habe jetzt meine scheiß Maske verliert und mach jetzt einfach weiter. Sondern das bedeutet richtig, was da hängt denn ihre Identität, ihr Leben halt dran.
Ja, das Problem ist, der macht genauso weiter.
Ja, das ist richtig.
Also der hatte seit diesem Mask vs. Mask Match, hatte der schon wieder 7 Matches.
Ja.
Natürlich Multiband nur, aber ohne Maske jetzt und heißt anscheinend immer noch Dragon Rojo.
Genau, das ist Rojo. Ja auch so ein Ding in Mexiko. Zum Beispiel Volador Junior, der hat ja auch schon vor Jahren seine Maske verloren, davor war er auch Volador Junior. Also es wird halt nicht direkt das Gimmick gedroppt, wenn du die Maske verlierst.
Ja.
Also außer du kriegst halt so ein Repackage und kriegst dann halt ein neues Gimmick oder so. Aber wenn das so etabliertere Leute sind, die machen dann einfach quasi genauso, weil die sind dann immer auch Volador Junior. Bei Volador Junior zum Beispiel war es ja sogar so, da war ich total verwirrt, der kam ja mit Maske noch, hat er da seinen Entrance gemacht und hat die Maske dann erst beim Match abgezogen.
Genau, das macht er ja immer so.
Ja, genau. Aber da war so, hä, der hat doch gar keine Maske. Und, du darfst ja theoretisch auch, das habe ich auch mal gelesen, ich glaube, nach 5-6 Jahren ohne Maske darfst du theoretisch die Maske wieder aufsetzen. Das machen die meisten aber nicht, oder das wird nicht so gern gesehen, weil du hast sie halt verloren, ne? Deswegen setzen sie halt nicht wieder an. So ein bisschen die Ehre halt. Der Einzige, bei dem ich weiß, der das gemacht hat, ist Juventud Guerrera.
Jo.
Der hatte nämlich, der hatte seine Maske damals in der WCW gegen Chris Jericho verloren. Ja, war glaube ich gegen Chris Jericho, ne?
Ja, müsste.
In der Fehde um den Cruiserweight-Title, da ist ja Jericho dann mal mit der Maske so um den, mit so einem Band um den Hals gelaufen. Und der hat, der war ja vor ein paar Jahren bei WXW Superstars of Wrestling.
Stimmt.
Da hatte der die Maske wieder auf, auch im Match.
Mhm.
Das war auch ganz, ganz, ganz komisch. Und was ich auch cool fand, nochmal ganz kurz, zum Match, dass er hat die Maske dann ja abgezogen, hat sich ja demaskiert. Wie gesagt, das ist dann immer groß, dann kam irgendwie die Frau und Tochter kamen noch zum in den Ring und haben dann noch, waren auch traurig, haben mit geweint und so. Und dann hat der Ring-Announcer ist dann runter zu ihm und das wird dann nicht dann immer verkündet. Dann hat Dragon Rojo quasi seine Daten so durchgegeben, also seinen realen Namen, sein Alter, wie lange er Pro ist und sowas halt. Und das wurde dann halt von den Kommentatoren so announced. Haben halt gesagt, ja. Bitte?
Das fand ich krass.
Das war krass, so halt, das merkt auch wieder so ein bisschen halt, das habe ich jetzt schon tausendmal gesagt, aber das unterstreicht es einfach nur so. Das ist halt einfach ein Big Deal. So, du verlierst die Maske und ne, die Maske schützt deine Identität halt. Und jetzt weiß halt jeder quasi, wer du bist. Jetzt kann dich jeder auf Facebook stalken. Halt, also das war cool. Das hat es einfach irgendwie nochmal größer gemacht für mich, finde ich.
Ja. Auf jeden Fall. Und, ja, wie gesagt. Ja,
was würdest du overall sagen zu der Show? Mal, ich übernehme einfach ganz kurz hier den
Lied. Sehr gerne. Sehr interessant, das mal gesehen zu haben. Deutlich besser als AAA.
Total.
Ich mag die Matchart, also ich mag auch den Stil und alles und die Kultur drumherum. Mhm. Aber ich werde jetzt nicht auf die Idee kommen, mir regelmäßig CMLL anzugucken.
Genau, also das war ganz cool. Ich hatte auch mega meinen Spaß damit. War auch tatsächlich, auch. Weil man hört ja auch immer von CML nicht so gut ist, gerade von der Matchqualität und sowas. Und auch das Booking soll nicht so perfekt sein. Und ich wollte es einfach gucken, so für die Vita. Dass ich mal gesagt habe, okay, ich habe jetzt eine CML schon gesucht. Wir haben drüber gepottet, einfach mal ne, so ein bisschen den Horizont erweitern. Oh. War schon positiv überrascht. Hatte mehr Spaß damit als gedacht. Hatte wirklich ein bisschen Schiss, dass es irgendwie nicht so geil werden könnte. Ja. Ja, aber das ist, wie du schon sagst, das ist jetzt nichts, glaube ich, wo ich sagen würde, oh, das gucke ich mir jetzt jeden Monat oder sowas an. So
nee.
Ein-, zweimal im Jahr reicht dann auch tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist, glaube ich, so ein Ding, wenn du dich da jetzt mit mehr beschäftigst und das wirklich öfter gucken würdest, dann ist es wahrscheinlich auch nicht mehr so geil, dann verliert es wahrscheinlich seinen Reiz schnell. Auch gerade so mit den reines Lucha Libre, viele Tour und auch Free Falls. Ja, ist was für den Nebenbei-Watch und sowas für, also so für hin und wieder. Für, ja, genau. Ich glaube, sonst ist es zu viel tatsächlich.
Sehe ich ähnlich.
Aber overall hatte ich ja wirklich meinen Spaß mit. Wie gesagt, du hattest ein paar sehr richtig gute Matches. Der Opener war gut. Hier, das zweite Tour oder Freeform-Match und das dritte waren ganz gut. Das Hell vs. Hell-Match war ganz cool. Maskless Match fand ich auch nicht schlecht. Also hatte schon ein paar gute Dinger dabei und overall war ich sehr zufrieden mit und hab das jetzt nicht bereut, die Show zu gucken, tatsächlich.
Mhm. Sehe ich ähnlich. Nee, bereut auf gar keinen Fall. Da hat man schon schlimmere Shows.
Ja, total. Wie gesagt, also AAA. Ja, und da muss ich sagen, habe ich im Vorfeld gedacht, okay, das könnte auf einem ähnlich schlimmen Level vielleicht sogar schlimmer sein als AAA. War es auf jeden Fall nicht. Bei weitem nicht.
Sorry. Ja. Dida gähnt, Dida ist müde, Dida hat Hunger.
Ja, ich sag einfach mal, ich hoffe, das hat euch mal gefallen, diesen Einblick da ins Lucha Libre. Wenn andere von euch vielleicht auch Lucha Libre-Fans sind, wenn wir vielleicht hier irgendwie, ne, so wie der liebe Spadouche, als er unsere Dragon Gate-Folge gesehen hat, gesagt, so, ja, Leute, ihr braucht da mal ein bisschen Nachhilfe. Ne, und ihr dann hört und habt da noch andere Inside-Infos oder habt Ahnung von Lucha Libre, schreibt uns immer gerne, ob über den Catch-Account oder uns privat oder sowas. Wir unterhalten uns gerne mit euch über alles Mögliche, sind auch bereit, Neues zu lernen und alles, sind da ja auch wissbegierig und lernfähig. Dann macht das gerne und ansonsten hoffe ich, hat euch dieser Einblick in die Welt des Lucha Libres gefallen.
Ja, und sorry nochmal für meine teilweise Abgelenktheit. Die Technik wollte teilweise nicht so und ich bin sehr müde, denn ich habe AEW Wrestle Dream live geguckt.
Sehr schön. Das werde ich jetzt nach der Aufnahme auch noch direkt weiterschauen.
Und dann auch nicht mehr viel geschlafen.
Ja, aber hattest du eine frei oder warst du da noch arbeiten?
Nee, ich hatte frei.
Hast du dir Brückentag genommen, ja?
Ja. Sehr gut. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, es hat mich sehr gefreut, Drew.
Es war mir auch wie immer eine Freude.
Wir hören uns ja im Laufe der Woche wieder zu anderen Reviews.
Korrekt.
Und dann würde ich sagen, bis dahin, tschüss.
Bis dahin, ciao.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets here.